Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vielleicht hätten wir Menschen uns ganz anders entwickelt, wenn wir nicht mit Wölfen und mit Hunden zusammengearbeitet hätten, schon vor vielen, vielen tausend Jahren. Und viele Frauen und Männer wären heute garantiert ganz andere Menschen, wenn sie nicht einen Hund hätten zum Knuddeln, Spazierengehen, mit jemandem reden und so weiter. Es gibt eine Menge neuer Bücher zum Thema Mensch und Hund und in dieses Gebiet hat sich mein Kollege Frank Kasper vertieft. Seien Sie willkommen.
Hallo, Herr Mayer.
Darwins Hund, so heißt dieses Buch von Brian Sykes über die gemeinsame Geschichte von Menschen und Hunden. Das habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Was schreibt er denn? Wie haben denn Wolf und Hund unsere Evolution beeinflusst?
Ja, Brian Sykes versetzt uns zurück in die Zeit, in der Wolf und Hund umeinander herumgeschlichen sind und dann irgendwie beschlossen haben müssen. Und tatsächlich beschreibt er das so wie eine Bewegung aufeinander zu von beiden Seiten. Also beschlossen haben müssen, ausprobiert haben müssen, ob man nicht gemeinsam erfolgreicher jagen kann. Und Sykes spricht also tatsächlich von einer Koevolution von Mensch und Wolf und dann Hund und beschreibt in seinem Buch teilweise fast also wie ein Jugendbuchautor, finde ich, wie da die Wölfin Luna langsam heranmacht an einen neuen Menschentypus, den sie da auf einmal wahrnimmt, neben dem Neandertaler. Die sind irgendwie so ein bisschen flinker und agiler, diese anderen Menschen, unsere Vorfahren der Homo sapiens. Und tatsächlich muss es ja so gekommen sein, wie er sich das dann da so etwas ausmalt für uns, dass Wölfe und Menschen miteinander schneller, strategischer, sicherer jagen konnten. Wölfe kesseln Tiere ein, die Menschen dann mit ihren Waffen töten, zum Beispiel sind so Szenen, die er beschreibt. Also in dem Sinne ist er davon überzeugt, dass unsere Evolution nicht wirklich ohne andere Tiere und ohne besonders eben diesen Partner Wolf Hund gedacht werden kann.
Ich habe da mal ein bisschen reingeguckt, was der Verlag schreibt zu diesem Buch und die behaupten tatsächlich, also sie behaupten, dass Brian Sykes behauptet, die Nutzung des Hundes wäre für uns, für die Entwicklung des Menschen ähnlich entscheidend gewesen wie die Beherrschung des Feuers zum Beispiel oder sogar die Entwicklung der Sprache, was mir ganz schön hochgestochen, also übertrieben vorkommt. Wie ging es Ihnen da beim Lesen?
Ja, also ich würde jetzt nicht im Nachhinein sagen, aha, unsere Zivilisation ruht auf vier
dem
Pfoten, auf dem
vier
Hund,
Pfoten
genau. Aber es ist schon so, dass er ein bisschen die Augen dafür öffnet, an wie vielen doch entscheidenden Stellen auch so der Entwicklung der Zivilisation, der Sesshaftwerdung, das Schützen von Haus und Hof, das Zusammenhalten der Herde, das gemeinsame Jagen, dann ja auch nach und nach die Entwicklung von Hunden für Spezialaufgaben sozusagen. Es ist uns heute, glaube ich, nicht mehr so unbedingt bewusst, wenn wir in der Stadt und fern von Hunden, ja nun weiß Gott nicht, aber die meisten von uns haben ja mit diesen Hunden, die, was weiß ich, Drogenhunde, Rettungshunde, also viele Tiere, die ja auch heute noch wichtige Aufgaben an einzelnen Stellen übernehmen, wo sie einfach mit ihren Möglichkeiten auch uns Menschen überlegen sind. Da öffnet das Buch doch tatsächlich die Augen, also an wie früh und an wie vielen Stellen Hunde da auch für unsere Entwicklung eine Rolle gespielt haben. Ich finde, das ist auch ein bisschen ähnlich vielleicht, wie ja auch zum Beispiel vor einigen Jahren Ulrich Rauhl mit das letzte Jahrhundert der Pferde auch in einem anderen Beispiel so ins Bewusstsein gerückt hat, wie viel Kultur und Zivilisationsleistungen haben eigentlich auch im Zusammenspiel mit Menschen Tiere erbracht. Das ist vielleicht auch wirklich so eine etwas jüngere Perspektive, die das Buch hier auch mit aufmacht.
Gibt es denn da, wir reden ja über neue Bücher zum Thema Mensch und Hund, gibt es auch andere Autoren, die so diesen Zusammenhang Hunde, Menschen und Zivilisationsentwicklung zusammendenken in irgendeiner Form?
Ja, also ich denke zum Beispiel bei einem Buch, was hier im Programm auch schon mal kurz vorgestellt wurde, Achim Gruber, ein Tierpathologe, ist hier schon im Gespräch gewesen mit seinem Buch Das Kuscheltier-Drama. Der beschreibt eigentlich, dass dann die Zivilisation zurückschlägt in gewissem Sinne. Also dass nämlich diese Koevolution von Mensch und Hund dann ja mündet in die Geschichte der Züchtung von verschiedensten Hunderassen für Spezialaufgaben, aber auch einfach aus ästhetischen Gründen für bestimmte Bedürfnisse des Menschen, die sich unter anderem dann ja auch so Kinderköpfe geradezu als Gegenüber herangezüchtet haben mit dem Mops oder der Bulldogge. Und da kommt es wirklich, ja, also er nennt das Defektzuchten, also da kommt es wirklich einfach zu Entwicklungen, wo wir Menschen uns die Hunde krank züchten. Also offenbar gibt es in Expertenkreisen so das geflügelte Wort für den deutschen Schäferhund, vorne Hund, hinten Frosch, mit diesem Fließheck, was tatsächlich ja für Hüftprobleme sorgt, die im Grunde in der Entwicklung dieser dieser Hunderasse schon angelegt sind. Da gibt es viele Beispiele, die er in der Richtung bringt, wo ja, das eine etwas unglückliche Weiterentwicklung nimmt, diese Koevolution.
Jetzt haben Sie unvorsichtigerweise die Begriffe Mops und Defekthund in einen Satz zusammengebracht. Da werden Ihnen viele Mopshüter jetzt Gram sein und vor allem auch ein sehr berühmter Mopsbesitzer. Wir haben uns mal einen O-Ton von dem zurechtgelegt. Sie werden ihn gleich erkennen, weil es da auch darum geht, um Zivilisationskrankheiten und Hunde.
Es häufen sich die Fälle, in denen Hunde nach mehrstündigem abendlichen Fernsehen schlecht einschlafen, schwer träumen oder tagelang stottern. Hier liegen zweifellos ernstzunehmende seelische Störungen vor, an denen man nicht länger achtlos vorübergehen darf. Die Programme der Fernsehanstalten sind in der Regel besser geeignet für mittelgroße, langhaarige Hunde als für kleine, kurzhaarige. Dicke Hunde wiederum neigen erfahrungsgemäß zu politischen und allgemeinbildenden Beiträgen, während dünne sich mehr von Unterhaltungssendungen angesprochen fühlen. Das heißt jedoch nicht, dass nicht auch gelegentlich große, dicke, kurzhaarige oder kleine, dicke, langhaarige Hunde Freude an Sendungen für kleine, lange, kurzhaarige und kurze, dicke, langhaarige haben können.
Ja, präzise Ausführungen zum Thema Hunde und Fernsehen beim großen Mopsfreund Loriot. Wir reden hier über neue Bücher über Hunde und Menschen. Wir hatten schon das Thema gemeinsame Frühgeschichte, Zivilisationskrankheiten. Gibt es denn darüber hinaus sowas wie ein großes Thema jetzt in dieser Welle von Neuerscheinungen zu diesem Thema?
Ja, Hund und Mensch Seite an Seite auf dem Sofa, wie hier auch vor einigen Jahren zu sehen auf dem Buchtitel Is Was, Dog? Von Dunja Hayali, ein Bestseller über das Zusammenleben mit dem Hund. Und dieses Ankommen auf dem Sofa, diese Frage der Beziehung Mensch und Hund, das ist, wenn man jetzt auf die Bücher aus der jüngeren Zeit schaut, auf jeden Fall ein Riesenthema. Also das sind Beziehungsfragen, es geht um Beziehungskrisen, es gibt Beziehungsratgeber für Mensch und Hund mit so schönen Titeln wie Entspannt durch die Pflegezeit, wenn Hunde erwachsen werden.
Pubertätsratgeber für Hunde.
Ganz genau, was ich auch sehr schön fand, auch aus dem vergangenen Jahr noch, die Weisheit alter Hunde, was wir von grauen Schnauzen über das Leben lernen können. Die Bücher jetzt aus der jüngeren Zeit, die ich mir angeschaut habe, da gibt es zum Beispiel ein Buch Guter Hund, böser Hund, Wegweiser für Rudelführer von Jochen Stadler, einem Wissenschaftsautor und Hundetrainer. Und Lars Svensson, Tiere verstehen, Philosophie für Hunde- und Katzenliebhaber.
Und bei diesem Buch von Jochen Stadler, Rudelführer, sagt sie gerade, steht da irgendwie mit im Titel, also der Mensch soll da zum Rudelführer werden?
Ja, und der soll irgendwo Nachhilfe bekommen in der Klugheit des guten Rudelführers. Da ändert sich, soweit ich gesehen und gelesen habe, auch viel. Es gibt immer noch die Vorstellung, die man vielleicht noch so kennt, dem Hund zeigen, wer der Herr ist, Disziplinierung des Hundes und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich das, was man so mit Hundetraining vielleicht verbindet, wenn man nicht bisher so nah dran war. Jochen Stadler geht da eher in eine auch relativ breite, neue Richtung, die viel mehr darauf setzt, also verstehe das Verhalten des Hundes, setze auf Kooperation, arbeite mit den Kräften, sozusagen den Instinkten, die beim Hund wissenschaftlich erforscht, vorhanden sind. Ja.
Und bei einem anderen Buch, das Sie dabei haben, Sie haben es auch gerade schon erwähnt, da steckt das Verstehen ja schon im Titel, Tiere verstehen, Philosophie für Hunde und Katzenliebhaber von Lars Svensson, der setzt dann ganz aufs Verstehen des Tieres.
Ja, und zwar auf eine ganz interessante Weise. Also es geht eben darum, im Großen und Ganzen diese immer wieder um diese Frage, wie weit können wir überhaupt Tiere verstehen? Wie weit können wir uns da einfühlen? Wie weit teilen wir denken und fühlen? Und das verfolgt ja eigentlich die ganze Zeit so auf zwei Gleisen. Also man erfährt einiges so aus der Philosophiegeschichte, unter anderem nicht ganz uninteressant, dass René Descartes, ein Philosoph, der immer wieder genannt wird, sehr einflussreich war für den Gedanken, dass Tiere eigentlich nur sowas sind wie gut gemachte Maschinen und überhaupt keine Gefühle haben, der aber wohl doch einträchtig mit seinem Hund spazieren ging, durchaus Zuneigung persönlich zu Tieren zeigen konnte. Und was er hier sehr schön ausführt, dann eben auch auf dem zweiten Gleis aus persönlicher Erfahrung mit seinen Hunden und Katzen, ist, er vertritt eigentlich die Ansicht, vieles wird uns immer ein Rätsel bleiben, was in den Köpfen und Herzen von Hunden und Katzen vorgeht, aber es gibt einfach Schnittmengen, wo wir uns treffen können und wo wir uns jetzt nicht unbedingt was vormachen, wenn wir uns von unserem Hund verstanden fühlen.
Jetzt müssen wir mal noch was enthüllen, Herr Kasper. Im Unterschied zum großen René Descartes gehen Sie nicht mit Ihrem Hund spazieren, weil Sie haben gar keinen. Und trotzdem haben Sie sich jetzt auf diese vielen Hundebücher geworfen. Hat das was verändert in Ihrem Verhältnis zu Hunden?
Ja, also Herr Mayer, ich muss Ihnen ja gestehen, dass ich im Alltag, dass mir im Alltag oft Hunde einfach furchtbar auf die Nerven gehen. Es tut mir ein bisschen leid, zu sagen, dass wir die Zivilisationsleistung jetzt hier so gewürdigt haben. Vielleicht darf ich das aber auch sagen, weil ich im Grunde selber so ein Hund bin. Ja, immer noch mal gucken, geht es denn allen gut? Ist das Rudel zusammen? Haben wir jemanden zurückgelassen? Müssen wir noch einen Moment warten? Und wenn ich dann sehe, wie sich, ich hätte jetzt fast gesagt, andere Hunde im Alltag oft verhalten, ja, dieses Jappen und Schnappen, dieses Tänzeln, Schwänzeln, Hochspringen, Frauchen, schau mal hier, Herrchen, guck mal.
Es ist Ihnen peinlich für Ihre Mithunde.
Ja, also es hat so keine Würde, keine Selbstbeherrschung. Ich schaue da aber ein bisschen freundlicher inzwischen auf, weil ich bei Jochen Stadler gelernt habe, den Hunden fehlt einfach diese sogenannten Frontallappen im Neokortex. Die sind so etwas weniger ausgebildet bei Hunden. Das ist anscheinend der Teil im Gehirn, der auch bei uns für die Selbstbeherrschung zuständig ist. Also diese Gehirne, die sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass die sich mal am Riemen reißen. Ja? Und wenn sie es dann doch schaffen, habe ich inzwischen wirklich großen Respekt. Da könnte sich manchmal ein Mensch eine Scheibe von abschneiden.
Das sind ja jetzt tolle neue Perspektiven, die Sie da gewonnen haben durch die Beschäftigung mit den Hundebüchern. Mensch und Hund in neuen Büchern hat uns Frank Kasper vorgestellt. Vielen Dank dafür. Und die Titel der Bücher, über die wir gesprochen haben, die finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.